Okay. So, ja, herzlich willkommen zur Abschlussvorlesung. In vielerlei Hinsicht ist diese Vorlesung gar nicht so ganz ernst gemeint und dann wieder doch ganz ernst gemeint. Ich möchte mit Ihnen einfach über Bildmanipulationen sprechen. Im Vordergrund werden lügende Visualisierungen. Wir werden die anderen Problembereiche auch streifen. Aber das Motto dieser Vorlesung ist eigentlich das folgende: Trau keinem Bild, das du nicht selbst gefälscht hast. Da weißt du hoffentlich, Sie wissen jetzt hoffentlich, was Sie da gemacht haben und können das dann beurteilen. Um das ein bisschen zu hinterfragen, müssen wir uns schon fragen, welche Macht haben Bilder überhaupt? Warum sind Bilder so bedeutsam für Menschen? Und dann die Möglichkeiten zur Manipulation. Einiges liegt schlicht und einfach an unserem visuellen System und an den anhängenden Verarbeitungen. Können wir gar nichts dran machen. Und das ist so die Grundlage für die sogenannten optischen Täuschungen. Wir werden ein paar sehen davon, gibt es unzählig viele. Das sind halt einfach Illusionen, Wahrnehmungs- und Kognitionsphänomene, die man im Hintergrund haben sollte, mit denen man auch täuschen kann. Aber letztlich heißt das, trau überhaupt kein Bild. Ja, weil alles, was wir sehen, ja, muss nicht der Realität entsprechen. Und dann werden wir uns ein bisschen mehr ins Technische begeben, Lügen mit Fotografien, von Bildretusche bis, was weiß ich nicht, Lügen mit CGI, mit Bildsynthese und dann Lügen mit Visualisierung. Okay, last not least, ein Ausblick. Ja, die Macht der Bilder. Nun gut, Sie kennen vielleicht diese Sprichworte, will das jetzt auch nicht hinterfragen, wo die herkommen und so. Also, aber man sagt halt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und tatsächlich ist es so, dass ich mit dem Bild potenziell sehr viel Information übertragen kann. Leicht entsprechend 1000 Worten. Aber ich glaube, es ist etwas anderes, was die Bilder so mächtig macht. Nämlich ein Bild ist schneller als der Gedanke. Ja? Ich habe jetzt, weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ich muss es nochmal googeln. Der Punkt ist der: Bilder erzeugen Emotionen bei Ihnen. Und die Emotionen sind erst da und erst dann haben Sie es kognitiv verarbeitet. Also, wenn Sie Blut sehen, wenn Sie was Ekelhaftes sehen, wenn Sie was Erregendes sehen, ist erst die Emotion da. Die ist schon längst da, bevor Sie es überhaupt kognitiv verarbeiten. Bevor Ihr Gehirn überhaupt sagen kann, stimmt oder stimmt nicht und so weiter, ist bei Ihnen schon die Reaktion da. Das ist das, was dieser Spruch sagen will. Das Bild ist schneller als der Gedanke. Und dann ist es schwer für Ihr Gehirn, Ihre Emotion zu kontrollieren. Wenn sie erst da ist, ist es halt so. Und vielleicht nicht das Entscheidende, aber es gibt da jemanden, der hat das auch begriffen. In anderen Bereichen war er sehr erfolgreich, der Bill Gates. Und er sagte, nun schon vor fast 20 Jahren, wer die Bilder beherrscht, beherrscht die Köpfe. Das hat er nicht umsonst gesagt. Er weiß, was er sagt. Und man sieht auch immer wieder so, zumindest in der Zeit konnte man gut sehen, wie er diesen Spruch nachfolgte bei der Leitung von Microsoft damals noch. Na gut, schauen wir uns das ein bisschen wissenschaftlich an, soll trotzdem interessant sein. Naja, diese Sachen kennen Sie alle. Kippbilder. Was ist das Besondere an Kippbildern? Jeder von Ihnen sieht da was. Und zwar entweder sehen Sie diese junge Frau, sind Sie jetzt, ja, finden Sie attraktiv, möglicherweise rote Haare, feines Gesicht, kleines Gesicht. Oder Sie sehen eine alte Hexe. Das Phänomen ist, sie sehen nie beides gleichzeitig. Sie können machen, was sie wollen, das geht nicht. Sieht jeder beides? Sehen Sie beides? Sie auch? Was sehen Sie? Ah ja, so sind die jungen Männer halt. Ja. Die alte Hexe ist, sehen Sie die große Nase? Und beobachten Sie das Phänomen, Sie sehen immer nur eins, entweder das eine oder das andere. Es kann für unser Gehirn, für unser visuelles System nicht sein, dass in einem Bild zwei Fakten sind, also zwei widersprüchliche Fakten. Geht nicht, sagen wir, kann nicht sein, und dann sehen Sie es halt nicht. Okay. Also das sind Kippbilder. Naja, das kennen Sie seit der Jugend. Was ist das? Er sieht garantiert wieder eine junge Frau. Oder ein Saxophonspieler, genau. Genau, also entweder oder. Ist das eine Vase oder zwei Gesichter, die sich nahe kommen? Okay. Und das sind eben die Männerfantasien, wo wir hier nur Männer haben. Können wir das auch zeigen? Die Freud von Sigmund Freud. Entweder sehen wir den Sigmund Freud selbst als Porträt oder wir sehen eine nackte Frau. Ja, so ist es nun mal. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Unmögliches, also diese berühmten Escher-Bilder, dieses Dreieck, was ich zwar zeichnen kann, malen kann, aber was ich nie bauen kann, weil es nie aufhört. Oder wenn Sie da links schauen, Sie können immer weiter nach oben laufen, unendlich. Oder rechts, scheinbar gehen die Treppen hoch und runter gleichzeitig. Also verrückte Sachen, die durch die Rekonstruktion und unser, hatte ich Ihnen auch schon gesagt, unser Gehirn will immer 3D sehen, obwohl wir ihm nur 2D anbieten. Das Gehirn versucht immer zu rekonstruieren und in der Rekonstruktion spiegelt es das an den Erfahrungen. Und dann entstehen halt so wirklich blödsinnige Ideen. Was ist das da unten? Das kleine Bild war eine berühmte Spielerei in so Ende des 19. Jahrhunderts, 1880, 70. Da hat man in so Miniaturbildern hat man halt ganze Szenen versteckt. Ja? Das ist genau dasselbe Bild, eben nur aufgeblasen. Da sitzt jetzt ein Mann und ein Clown, eine Frau und ein Clown sitzen da an einem Tisch. Aber es ist genau dasselbe Bild. Was uns das sagt, ist, es gibt eine Grobansicht, das Grobe, und es gibt möglicherweise Details. Das alles kann in einem Bild drinstecken, ohne dass wir es direkt und gleichzeitig wahrnehmen können. So. Und das geht so weiter. Ich habe im Moodle-Kurs, haben Sie noch eine kleine Foliensammlung, nochmal 10 Folien. Können Sie nochmal schauen, wo das Gehirn Sie täuscht. Also mit einmal haben Sie Scheinbewegungen und alles dieses. Kennen Sie bestimmt auch einige Sachen schon, aber da ist es nochmal gesammelt. Schauen Sie danach und lassen Sie sich davon überraschen. Gut, der Schluss ist, wir haben ein verdammt schlechtes Messgerät hier oben. Ja? Das ist überhaupt nicht objektiv, sondern es spiegelt es an unserer ganz persönlichen Erfahrung. Und das ist das Maß aller Dinge. Nun können wir hoffen, dass unsere Erfahrungen einigermaßen gleich waren. Dann sehen wir auch das Gleiche. Es geht nicht ums wirklich tiefe Wahrnehmen. Also dann verstehen wir nicht, ja, es geht nicht ums Verstehen, sondern es geht überhaupt über die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung wird schon gesteuert. Und was wir nicht erwarten, sehen wir einfach auch nicht. Also das ist ein wirkliches Problem, dessen muss man sich bewusst sein. Gut. Ja, nochmal. Bildmanipulation ist unser Geschäft. Ich meine, klar, Wir wollen Bilder benutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen, um Kenntnisse zu vermitteln, ja, um uns zu unterhalten, also ganze Kinoindustrie. Aber auch können wir damit verführen, wir können täuschen und wir können lügen. Ist so und passiert auch ständig. Es gibt zwar Leute, die sagen, zu einer Lüge gehört das Wort. Das ist aus meiner Sicht allerdings nicht richtig. Wir können jetzt ein bisschen nachschauen, wir können im Duden schauen, wir können in der Wikipedia, da steht es ein bisschen ausführlicher. Ich habe es gemacht und ich will es kurz mit ihm betrachten. Das heißt, die Frage ist, wann wird es eine Lüge? Also wann wird eine Falschaussage eine Lüge? Das muss man sich schon klar machen, wenn wir sagen, Lügen mit Bildern. Ne? Denn es gibt so viele andere Begriffe, Täuschung, wenn wir es verharmlosen wollen, sagen wir, er hat geschwindelt oder ist eine Schwindelei oder ist eine Flunkerei oder ein Fake. Ja? Das ist alles, das ist so verharmlosend. Okay? Heißt nicht, dass ich da irgendwas gegen hätte. Also es ist nur umgangssprachlich eine Verharmlosung. Es kann aber auch ein Irrtum sein. Also wenn ich mich geirrt habe, habe ich dann gelogen? Nein, würde ich sagen, also da folge ich der Wikipedia. Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender, also der Lügner gegebenenfalls, weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist. Und die mit der Absicht geäußert wird, dass der oder die Empfänger sie trotzdem glauben. Damit ist wissentlich Lügen eigentlich Unsinn, denn jede Lüge erfolgt wissentlich. Okay. Da steht, es kann auch nonverbal sein, eine subjektive Unwahrheit mit dem Ziel, bei dem Gegenüber einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten. Gut. Streng genommen spricht man von einer Lüge, aber nur dann, wenn ein ernsthafter Verstoß gegen die guten Sitten aufgetreten ist. Denn auf der anderen Seite, ja, die Psychologen sind dann auch so zahlengeil, haben dann gezählt, ich glaube ja, Informatiker werden zahlengeil, die sind viel geiler, ja, das stimmt einfach so, zählen alles Mögliche. 200 Lügen pro Tag, ja, da kommt so ein normaler Erwachsener locker drauf. Also wenn man jede kleine Unwahrheit mitzählt. Also wenn man sich heute Morgen fragt, wie geht's Ihnen, dann ging es Ihnen eigentlich, ja, was haben Sie gesagt? Gut, ja, war oft schon eine Lüge. Überlegen Sie sich, wie oft Sie gut gesagt haben, es geht mir gut. Sie wissen ja, dass das Gegenüber das einzuordnen weiß. Okay, und dann sagen Sie eben sowas. Bis hin zu Notlügen oder einem Kranken sagen Sie ja auch nicht, Mensch, du siehst heute aber wirklich scheiße aus. Also, macht hoffentlich keiner von Ihnen. Ja, man wird sagen, okay, entweder sagt man gar nichts dazu oder man sagt, na, siehst aber gut aus. Das ist, all diese Varianten der Lügen gibt es aus Höflichkeit, aus Scham, aus Angst, aus Furcht, aus Unsicherheit oder aus Not. Daher auch der Begriff Notlüge. Wir sollten das nicht verdammen, aber ich stehe da oben zu, das ist natürlich das AIDS-Plakat, was da kolportiert wird, aber gibt Lügen keine Chance. Und ich unterstelle damit, dass es immer eine Unterscheidbarkeit zwischen Wahrheit und Lüge gibt. Ja, das muss nicht unbedingt sein, aber ich tue es halt mal so. Okay. Und zu Fotografien, ja, also das ist seit der Zeit, seit der Lieschen Müller in der Lage ist, Fotos zu machen. Also so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1920, seit der Zeit war das so möglich. Da entwickelte sich mit einmal der Glaube an Fotografien, den wir ja heute selbst im Gericht noch haben. Einer Tonaufzeichnung wird nicht geglaubt. Ja, da fragt der Richter genau, wie ist das entstanden und so weiter, ist nicht unbedingt ein Beweis. Ein Foto ist verrückterweise immer noch ein Beweis. Und das möchte ich Ihnen zeigen, dass es vollkommener blanker Unsinn ist. Wahrscheinlich ist es einfacher heute, ein Bild perfekt zu fälschen, als einen Ton zu fälschen, obwohl beides geht. Ja, natürlich ist das digitalisierte, täuschend nachgemachte Wirklichkeitsbild, also Bild, macht Schluss mit dem Missbrauch. Und Karl Prüm spricht von einem Missbrauch der Fotografie als Beglaubigungsinstrument, also als Beweis. Es macht unmissverständlich klar, dass Bilder immer lügen. Das wollen wir uns auch gleich klar machen. Also jedes Bild, sagt Karl Prüm, ist eine Lüge. Okay. Warum? Gut, sehen wir gleich. Aber seriöse Fotojournalisten haben sich dazu auch was ausgedacht. Eigentlich sollte es so sein, dass die Fotos immer mit diesem M in eckigen Klammern gekennzeichnet sind, wenn sie manipuliert, das heißt verändert wurden. Das ist die Theorie. Da hat man 1997 so ein Memorandum gemacht und bla bla bla. Und ja, die Praxis ist, gehen Sie mal zum Fotografen, lassen Sie mal ein Passfoto machen. Also nicht in diesen Automaten, sondern beim Fotografen. Jedes Bild wird bearbeitet. Jedes. Es wird nicht jedes Bild entstellend bearbeitet, verändernd bearbeitet. Streng genommen dürfen Sie das bei Passbildern auch nicht. Aber es geht natürlich. Also diese Beweiswirkung, die wir dem Bild, dem digitalen Bild zuordnen, ist totaler Hirnriss. Die Wirklichkeit ist echt eine andere. Obwohl wir es natürlich uns wünschen würden, oder wie oft haben Sie es gesehen in einer Zeitung, dass da ein kleines M oder ein, also dieses große M in eckigen Klammern ist. Ist nirgendwo. Macht keiner. Problem? Problem ist es, wenn wir es nicht erkennen. Und jetzt zu den Möglichkeiten des Lügens, obwohl ich nicht im Kern jetzt hier über Lügen mit Fotografien sprechen will, weil da gibt es viele Sachen. Wenn Sie das mal wirklich nachvollziehen wollen, dann schauen Sie sich diese Seite an, da oben ist der Link. Da sind, weiß ich nicht, 24 oder so Möglichkeiten zur Manipulation mal angegeben. Ja, was man da so alles machen kann und so weiter und so weiter. Ich würde es Ihnen empfehlen, können Sie mal durchschauen. Ich will Ihnen ganz paar Beispiele sagen. Naja, hier ist es vielleicht wirklich nur ein Spaß. Ja? Weil es, da hat irgendjemand Angela da rein montiert und ist ja auch schön. Also da ist es ein Spaß. Vielleicht im strengen Sinn keine Lüge. Okay. Aber Bilder können zu Waffen werden. Wir erleben das jetzt auch wieder in der Ukraine. Also immer, in jedem Kriegszustand, werden die Bilder, die gezeigt werden, zu Waffen. Machen Sie sich da überhaupt nichts vor. Diese Bilder werden tagtäglich als Waffe genutzt. Im Meinungskampf. Okay? Und das ist auch nichts Neues, sondern es entstand genau zu der Zeit, als Lieschen Müller selber in der Lage war, Bilder zu machen. Und früher war das halt so, ich ging mit meiner kleinen Boxkamera dann her und habe ein Foto gemacht von ihm und das habe ich zum Fotograf gebracht und drei Tage später, wenn ich Glück hatte, kriegte ich das Bild dann. Dann habe ich gedacht, das sieht genauso aus wie er in der Realität. Und das war diese Glaubwürdigkeit, die dem Bild, das Lieschen Müller gemacht hat, abgegeben, den Film entwickelt und vergrößert bekommen hat. Das ist der Grund, warum wir dem Bild so glauben. Ein gemalten Bild würden Sie nie so glauben. Da würden wir sagen, okay, gezeichnet, das hat er doch schöner gemacht. Ne? Aber ihm nicht, das hat er ganz hässlich gemacht. Ja, Oder erzählte Geschichten. Da sagen wir, hey, das ist doch ein Märchen. Da haben Sie eine gewisse Vorsicht schon entwickelt. Aber seien Sie vorsichtig bei Bildern. Normalerweise haben Sie diese Vorsicht nicht. Sie glauben einfach, ich habe es doch gesehen. Das ist so ein Spruch, ich habe es doch gesehen. Ja, Quatsch. Was haben Sie denn gesehen? Sie haben ein so schlechtes Messgerät hier oben, ja, sagt gar nichts. Und dann gibt es diese Möglichkeiten, also ganz, ganz viele. Also schauen Sie sich nach, www.bildpolitik.de, können Sie sich das anschauen. Und das ist gar nichts Neues, genau seit dieser Zeit. Also Stalin hatte fast 1000 Leute beschäftigt, die nichts anderes gemacht haben, weil er all seine Kumpels umgebracht hat, mussten die alle aus den alten Bildern raus. Ja. Hier der Jeffkov oder Jeschow, nämlich, der hat erst alle anderen für ihn umgebracht und der rechts, der Kleine, das ist er. Und dann später, wenn das veröffentlicht wurde, musste der Kleine halt weg, weil es konnte ja nicht sein, dass ich den umgebracht habe, aber der war vorher so in der Nähe von Stalin. Also das musste man korrigieren. Hitler hat genau dasselbe gemacht. Also all diese politischen Größen haben das gemacht. In der Zeit war das ja gang und gäbe. Das war ein Mittel der Manipulation. Und das ist ja nach dem Krieg erschienen, ja. Das war angeblich ein wörtlicher Nachdruck, aber eben diese veränderte Fotografie kann ja mal passieren, oder? Ich meine, ja. Das passiert aber noch heute, das ist nicht nur damals. Also hier, gut, ist vielleicht nicht mehr so ganz aktuell. Aber rechts ist das Original. Was man da deutlich sieht, ist, dass der Mann nicht die Frau anguckt. Ja? Also er guckt weg. Okay, wahrscheinlich hat der Redakteur gedacht, so ein Ärger, ja. Das ist doch überhaupt nicht spannend, da drehe ich mal den Kopf so ein bisschen. Und schon wird es zu einem Kuss. Und wenn man das dann auch noch schreibt, der heiße Kuss, Hot Lips, heiße Lippen, ja, dann ist es eine Lüge. Und zwar belegt mit diesem Bild. Und nicht eine Theorie, sondern ganz praktisch aus dem englischen Mirror. Hier eine Schweizer Zeitschrift, ja. Und das es läuft auch jetzt noch. Wir sehen gleich noch ein paar neuere Bilder. Blutspur des Grauens. Ja, das untere Bild war das Original. Wahrscheinlich war das Wasser, was daher geflossen war. Wahrscheinlich hat man das auch daher fließen lassen, um irgendwas zu säubern. Kann ja sein. Aber war dem Redakteur nicht spektakulär genug? Und da hat das einfach mal rot eingefärbt. Dann war es eben die Blutspur des Grauens. Weil er wusste auch ganz genau, dieses Rote, dieses Blut, ja, vermeintliche Blut, erzeugt Emotionen und die wollte er haben. Und dann wird es zur Lüge, zur echten Lüge. Okay? Ja, und dann 9/11, auch da, das ist jetzt das Schöne an dem Web. Der arme Kerl, der da gerade fotografiert wurde, der muss ja ein paar Minuten später tot gewesen sein. Ne? Man sieht ja die Maschine im Anflug und er oben auf dem Tower, der kann ja gar nicht mehr leben. Kann man sich natürlich fragen, wie kam man dann an das Foto dran? 2002 war das ja noch nicht so einfach mit den Handys, ja? Gerade in den USA. Aber das ist schön, da wurde es im Internet sofort als Fälschung identifiziert. Und zwar anhand ganz typischer Zeichen, also Überschärfe. Das ist hier keine Vorlesung, um Sie jetzt zu Bildfälschern zu professionalisieren. Ja. Aber Überschärfe ist so ein typischer Fehler, den Anfänger machen. Falsche Schatten auch. Bewusst immer nach Schatten gucken. Die Freistellungen hinterlassen leicht Spuren. Das heißt, wenn man zwei JPEG-komprimierte Bilder zum Beispiel montiert, dann finde ich in naja, in bestimmten Frequenzdarstellungen Features von beiden Bildern. Ja? Und dann kann ich eben sagen, okay, da ist was zusammengemischt. Ich kann nicht ohne weiteres sagen, was zusammengemischt ist, aber ich kann sagen, das, was zusammengemischt wurde. Gut, Abgasstrahl fehlt bei der Maschine. Es müsste unscharf sein, weil das ja heiße Gase sind, die da und so weiter und so weiter. Falsche Richtung des Fliegers, falscher Maschinentyp. Also ja, gut, wir lächeln jetzt darüber. Aber Sie sehen auch, die ersten Leute, viele haben es sofort erstmal geglaubt und haben gesagt, okay, Mensch, was für ein Foto da, ja. Okay, also ich fand es gut, dass es so schnell direkt erkannt wurde und gemacht wurde. Gut, also könnte ich garantiert eine ganze Vorlesungsserie machen, also Sie alle zu perfekten Photoshoppern, so nennt man das ja auch. Ich Photoshoppe mein Bild, ja, zu Fälschern entwickeln. Nicht jeder würde gleich gut, aber all diese handwerklichen Tricks kann man natürlich lernen. Und gut, also Vorsicht. Und ich sage Ihnen, es gibt kein Foto in irgendeiner Illustrierten heute, das nicht gefotoshoppt wurde. Ob es jetzt damit eine Lüge verbunden ist, ist eine andere Frage. Ergibt sich oft auf dem Umfeld, aus dem Text, nicht direkt aus dem Bild. Gut, ein weiterer Punkt, Lügen mit CGI, also mit rein generierten Bildern, die Bilder habe ich Ihnen irgendwann schon mal gezeigt, alles rein generierte Bilder, nichts real, wenn Sie so wollen, alles eine Modellierung, eine Lüge. Ist natürlich keine Lüge, wenn ich Ihnen gleichzeitig sage, okay, das sind generierte Bilder, ist ja gut. Also ich finde immer noch das linke Bild sehr überzeugend, also das so zu machen. Sehr kritisch wird es bei Menschen, auch da verschiedene Generationen, wenn man dann so gut ist, dass man sagt, okay, jetzt kann ich auch leicht hässliche Menschen zeigen, ich kann Gesichter zeigen. Gerade die Gesichter gibt es ganz bei der Polizei heute gang und gäbe, wirklich, das wird nicht mehr gezeichnet, es wird nicht mehr mit Vorlagen gearbeitet. Es wird am Rechner gemacht, werden Zeugen gebeten, eben entsprechend verschiedener Merkmale, Augen und so weiter und so weiter, Augenabstand, da Bilder zu machen, Fahndungsfotos zu machen, auf diese Art und Weise. Und man ist da eigentlich sehr, sehr weit. Das sind jetzt Bilder, die sind alle generiert. Also nach 10 Jahren sollte ich da jetzt auch mal wieder neue ausbilden. Übrigens, das finde ich immer noch wieder das Interessante. Also das ist dasselbe Modell, Geometriemodell, wie nur anders parametrisiert, wie das. Ja, also sowohl das Bild im Spiegel als auch das Bild in der Realität, also in der scheinbaren Realität, ist genau dasselbe Modell, wie das, was hier ist, halt ein paar andere Haare ausgesucht und ein bisschen anders parametrisiert und dann ist das halt so. Bis hin hier zu diesen Bildern. Man muss halt aber auch sehr vorsichtig sein. Einen Trick verrate ich Ihnen noch. In Close-Ups, wenn es ein echtes Foto ist, wirken die Augen immer als Spiegel. Das heißt, typischerweise sehen Sie den Fotograf in dem weißen Glanzlicht, was hier zu sehen ist, oder Teile des Fotografs, hier, da typischerweise oder hier, da würden Sie den Fotografen sehen. Und wenn Sie als Anfänger, als Amateur das machen, sehen Sie halt nichts da. Für mich ein klares Indiz, okay, Vorsicht, das könnte gefälscht sein. Es kommt natürlich immer genau auf die Betrachtungsbedingungen an, aber ist ein wichtiges Indiz. Gut, und also ich finde einfach das Bild, wenn ich mir das anschaue, also ich kann überhaupt nicht so richtig sagen, hey, das ist ein Fake, das ist komplett künstlich, das ist kein reales, also die Frau gibt es nicht. Die gibt es nicht. Gut. Gut, dann sollten wir uns schon fragen, sollten wir noch einem Bild trauen? Ich kann wirklich nur sagen, trau keinem Bild, das du nicht selbst gefälscht hast. Kann alles fake sein. Und fake ist die schwächere Form, die verharmlosende Form von Lüge. Ja, okay. So, jetzt zu unserem Hauptthema, Visualisierung. Ja, Sie alle sind ja inzwischen Experten und wissen, eine Visualisierung soll expressiv sein, soll angemessen sein und effektiv sein. Und das immer unter Beachtung des Visualisierungsziels. Ja, also verschiedene Visualisierungsziele können in der Folge verschiedene Visualisierungen nach sich ziehen, die unterschiedliche Aspekte dann eben zeigen und damit, obwohl sie verschieden sind, gleich expressiv oder gleich effektiv oder gleich angemessen sein können. Schauen wir uns diese Kriterien nochmal an, die kennen wir ja alle, nur zur Erinnerung. Expressivität, also die Ausdrucksfähigkeit, will, dass wir die Daten unverfälscht oder fordert, dass wir die Daten unverfälscht wiedergeben. Also dass wir wirklich nur das wiedergeben, was wirklich drin ist in den Daten und wir nichts dazu erfinden. Gut, schauen wir uns das mal an. Die Bilder kennen Sie schon, insofern müssten Sie jetzt sagen, was ist hier das Problem bei diesen Bildern? Also ich sage Ihnen, Sie zeigen die gleichen Daten. Welche Darstellung ist besser? Das müssten Sie jetzt sagen können. Also weil wir hatten sie schon. Die linke, warum? Ja? Genau. Sie induziert eine Kontinuität der Skalen und diese Kontinuität ist einfach nicht gegeben. Es sind diskrete Punkte und das ist das klare Verletzung der Expressivität. Dies hier. Was ist hier das Problem? Sie müssen es lesen. Da ist offensichtlich ein Arzt dargestellt. Darüber steht The Shrinking Family Doctor, also irgendwas von 27 auf 12%. Ja, okay. Was ist hier das Problem? Okay, wir haben also einen Indikator. Er hat irgendwo Werte dargestellt. 1964, 27 Ärzte pro 1000 wahrscheinlich, ne, pro 100. Und 1990 12. Und dann unten auch absolute Zahlen. Was ist jetzt das Problem mit dieser Darstellung? Ich will Ihnen einen Tipp geben, was nehmen Sie wahr? Die absolute Größe, die Fläche, die dargestellt ist, oder das Volumen? Bei diesem Bild, was nehmen Sie einfach wahr? Was sagt Ihnen die Wahrnehmung beim relativen Vergleich? Sie nehmen das Volumen wahr, weil Sie einen Körper wahrnehmen. Ihr Hirnkasten sagt sofort, okay, das ist ein Körper. In der realen Welt würde sich das als 3D-Objekt darstellen und damit nehmen Sie das Volumen wahr. Und hier, was hier gemacht ist, ist schlicht und einfach die eindimensionale Größe, nämlich Anzahl der Doktoren pro 100 Einwohner, also der Ärzte pro 100 Einwohner oder pro 1000 Einwohner, kann auch Promille sein, konnte ich jetzt selber nicht lesen. Das ist eine eindimensionale Größe, ist auf die Höhe der Figur abgebildet. Also der Fälscher hat sich hier einen Notausgang gelassen. Er hat gesagt, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe es genau auf die Größe der Person abgebildet. Nur sein Fälschungsmechanismus war, jeder nimmt es anders wahr. Nämlich, er nimmt dieses Objekt als Körper wahr. Ich erzähle Ihnen alle diese Tricks, weil ich unbedingt möchte, dass Sie so nie machen. Oder dass Sie Kommilitonen oder Kollegen oder wen auch immer oder Gegner damit ertappen und dann vorführen. Aber Vorsicht, weil ich habe unserem Kanzler, das war der damalige Kanzler, nicht der heutige Kanzler, da war ich auch da, da wollte er uns über den Tisch ziehen mit ein paar einfachen Excel-Bildchen. Und da habe ich ihm gesagt, Herr Kanzler, in allen Ehren, also Lügen mit Bildern kann ich besser als Sie. Oh, war der Mensch stinkig, das glauben Sie gar nicht. Der wäre mir fast an die Gurgel gesprungen, weil er hat gar nicht realisiert, dass er damit gelogen hat. Da können Sie auch sagen, dumm, gut, dass er jetzt weg ist. Nein, viele Leute wissen das nicht. Sie werden das sehen. Wir werden gleich noch sagen, und ich hoffe, dass Sie dann aus dieser Vorlesung rausgehen und diese ganzen populären Zeitschriften von Spiegel, Fokus, Illustrierten, gerade auch Jahresberichte von irgendwen, dass Sie die mit neuen Augen sehen. Dass Sie gar nicht mehr anders können, jetzt wo ich Sie darauf hingewiesen habe, als nachzuschauen, hat da jemand getrickst. Ja? Also hier ganz klar, das passiert nicht aus Versehen, also sage ich jetzt mal, ich unterstelle da eine Lüge. Das ist auch so ein ganz beliebter Trick, das können Sie jetzt, doch können Sie lesen. Was ist problematischer? Das sieht ja eigentlich so linear aus. Aber ich weise Sie darauf hin jetzt, es sind Gummibandskalen, also die linke Skala und dann immer im gleichen Abstand ist 39 bis 47, 8 Jahre, 47 bis 51 sind 4 Jahre, 55 wieder 4 Jahre, dann bis 63, 9 Jahre oder 8 Jahre. Der hat die Skala, die X-Achse, einfach wie ein Gummiband betrachtet, mal ein bisschen mehr gestretcht, mal ein bisschen weniger. Ein ganz fieser Trick. Ist Ihnen wahrscheinlich noch nie aufgefallen, weil Sie überhaupt nicht interpretiert haben. Ihre Lehrer waren immer ordentlich zu Ihnen. Die haben immer gesagt, 1, 2, 3 und das schön im gleichen Abstand. Und dann haben Sie gedacht, das muss jeder so machen. Nee. Wenn ich eine andere Story zu erzählen habe, kann ich das einfach so machen. Und Sie sehen, das ist so unauffällig. Ja? Okay, sind ja jetzt alles alte Daten und außerdem ist alles aus den USA und die Amerikaner, dass sie nicht so ganz so gut Menschen sind, wissen wir ja sowieso. Kommt ja in Deutschland nicht vor. Kommt in Deutschland nicht vor. Schauen wir mal. Ja, das habe ich zweimal hier reingetan. Schauen wir es uns erst da an, dann komme ich auf das andere. Das ist so von 1999, nicht 1999, von 2009, habe ich so eine ADAC, wie heißt das, Motorwelt, so ein Heft da in die Hand bekommen. 60 Jahre BRD, und das war der Teil 2, das war die Story. Ja, und da haben sich garantiert die Autoren gedacht, jetzt müssen wir ja auch in diesen 60 Jahren müssen wir einen Erfolg des ADAC darstellen. Die gelbe Kurve soll also sein, sind die Mitgliederentwicklung des ADACs. Okay. Die rote Kurve soll darstellen die Anzahl der Zulassungen, also zugelassenen PKWs in den Jahren. Wie viele Autos sind zugelassen? Und die schwarze sind dann die Anzahl der Autobahnkilometer. Wenn ich mir das jetzt professionell anschaue, dann ist das eine echte Sauerei. Die schwarze Linie ist nur ein Distraktor, soll sie nur ablenken. Ja, okay. Was Sie daraus lesen, ist ja, die Anzahl der ADAC-Mitglieder ist steiler gestiegen. Ja, als die Anzahl der Zulassungen der Pkw. Ja, Sie, nur Sie müssen dieses Gefühl auch entwickeln, dass Sie sagen, halt, ich muss nachschauen und muss zur Not das in Excel eintragen. Denn da ist die gelbe Kurve, sieht in Wahrheit so aus. Ja, jetzt auf gleichen Skalen gemacht, damit Sie auch die Steigung überhaupt ermitteln können. Wenn Sie unterschiedliche Skalen in Y-Richtung haben, sagt die Steigung gerade mal gar nichts. Ein ganz beliebter Trick, einhergehend oft, wie hier auch, mit Nullpunktunterdrückung. Sie wissen überhaupt nicht, wo der Nullpunkt ist. Ja? Das sind alles Lügen. So können Sie jede Aussage, schauen Sie sich wirklich an. Also was der Autor ja sagen wollte ist, schaut mal, wie erfolgreich der ADAC war. Ich meine, für Sie ist das heute selbstverständlich, dass der ADAC lügt. Sie erinnern sich an die Story. 2009 war das überhaupt nicht selbstverständlich. Ja? Das war für mich wirklich erhellend. Ich denke, das kann doch nicht sein. So, und Sie können dann auch die Zuwächse ausschauen. Es war sogar so, dass der ADAC eigentlich viel weniger erfolgreich war. Ja? Der hatte 1974, bezogen auf 1974, ein Wachstum von 12,3%. Ja? Und nachher hatte er nur noch ein Wachstum von 5,5%. Also auch die relative Zunahme war erheblich. Hallo? Also nicht nur die bösen Amis, ja? Sondern auch deutsche Vorstände wollen uns anlügen. Also schauen Sie sich genau an, wenn Sie solche Bildchen sehen. Und ich weiß natürlich, dieses Durchblättern so und schon ist der Eindruck da. Es gilt einfach, das Bild ist schneller als der Gedanke. Schon haben Sie mitgenommen, beim ADAC, dem gelben Engel, war die Mitgliederzahl extrem gewachsen. Noch was, was Sie auch sehr, sehr häufig finden, wieder ein amerikanisches Bild, aber aus der New York Times, das ist ja nun nicht eine Zeitschrift, die bekannt dafür ist, dass sie lügt. Ja? Was wollten wir? Sie wollten darstellen, da war eine Erhöhung, also ein Standard forderte eine Erhöhung der Meilenleistung. In den USA ist ja immer so komisch, die geben ja nicht an Benzinverbrauch pro 100 Kilometer, sondern sie geben an, mit einer Gallone, wie weit fahren Sie damit? Und je weiter Sie damit fahren, umso geringer ist der Benzinverbrauch. Also ist genau das Inverse von unseren Werten. Okay, das heißt, eine Meilenleistung sollte in diesem Zeitraum von 1978 bis 1985 gemäß irgendeines US-Standards erhöht worden. Das war also da auch eine Reaktion auf die Ölkrise und so weiter. So, und jetzt schauen Sie sich das so an. Das hat man dann in dieser Zeitung so visualisiert. Und tatsächlich, wenn Sie sich das anschauen, ist auf der Horizontale, also das sollte induziert werden, ist die Meilenleistung dargestellt. Also 27 Meilen pro Gallone sollte man fahren damit. Okay. Aber es ist geschickt, verdammt geschickt, in eine Zentralperspektive gelegt. Wahrscheinlich hat sich der Kerl ja nur ein bisschen vertan, hat er aber nicht. Denn wenn Sie sich genau anschauen, finden Sie jetzt schon raus, dass es eine Lüge ist. Denn links, da ist der Abstand ja immer ein Jahr hier. Immer genau ein Jahr. Ne? Und demzufolge müsste es hier vorne immer größer sein, okay, und hinten immer kleiner werden. Und zumindest hier stimmt das nicht. Ja? Also jetzt können Sie sich nochmal wieder fragen, okay, ist der Mensch so doof, der Zeichner? Oder wollte er damit eine Story unterstützen? Ich vermute, ja. Er wollte die Story unterstützen. Und das ist einfach Lüge. Und es ist nichts Theoretisches, sondern es findet real statt. Okay, hier nochmal die Sachen dazu. Schauen wir uns die andere Sache an. Also schauen wir uns oder fassen wir mal zusammen, Expressivität. Es ist nicht so trivial, also man braucht schon Visualisierungsexperten, denn je nachdem, welche Struktur und welche Art von Daten ich habe, muss ich eine geeignete Visualisierung wählen. Und leider ist es so, dass gerade Expressivität nicht eine binäre Entscheidung ist. Ist expressiv oder ist nicht, sondern es ist ein Kontinuum. Und das heißt, die Wahl eines oder gegebenenfalls mehrerer Visualisierungsverfahren oder Visualisierungstechniken ist ein entscheidender Schritt, weil es oft der erste Schritt ist in der Visualisierung. Ja? Und ich sage es ganz explizit, das ist überhaupt nicht trivial. Also zum Beispiel diese Grafik zu machen mit Excel, ja, sagen Sie, das ist ja simpel, ist nicht simpel, weil Excel macht die tollsten, also wenn Sie so die Standardeinstellungen nehmen, macht die tollsten Einstellungen. Ja? Also da stehen dann nicht direkt über diesen Werten hier, direkt darüber die Werte, sondern hier diese Skalenbeschriftungen stehen leicht rechts von den Wertepunkten und so weiter. Sie können in Excel alles einstellen. Wir kommen gleich nochmal auf die Fähigkeit von Microsoft. Aber Sie müssen es tun. Defaultmäßig ist es nicht so. Okay? Also seien Sie ein Visualisierungsfachmann. Zweites Kriterium, Effektivität. Natürlich gerade auch wieder Effektivität betrachtet unter den Bedingungen. Zielsetzung, Anwendungskontext, visuelle Fähigkeiten des Betrachters, auch Kenntnisse, also Interpretationskenntnisse und Eigenschaften und Einstellungen des Grafiksystems. Gut, ein bekanntes Bild wieder. Was ist hier das Problem oder was ist die Herausforderung? Hier wird visualisiert, werden die Grundstückspreise in einer Region, jetzt typische Frage, ich wohne in der und der Region, sind die Grundstückspreise hier hoch oder nicht? Oder andere typische Frage, wo sind die Grundstückspreise am höchsten? Ganz, ganz klare, einfache Fragen. So. Ich sage das, weil immer das Visualisierungsziel mitspielt. Ja? Gut, vollkommen klar. Die Rechte, nämlich die Größe abgebildet auf Kreis, ist die bessere Visualisierung. Sie sehen sofort, dass, okay, während Sie es hier überhaupt nicht sehen, ne? Sie müssen hier immer die Ikonen vergleichen und ups, hier sehen Sie sofort, das ist der Ort, wo die Grundstückspreise am höchsten sind. Das ist so ein Bereich mittlerer Größe. Dann gibt es hier noch zwei Hotspots. Okay, das ist direkt erkennbar. Aber auch da, jetzt Höhe der Grundstückspreise, ist ja ein lineares eine lineare Skala. Wo habe ich den jetzt hier? Was nehmen Sie denn wahr, wenn Sie da so Punkte machen? Wieder das Volumen? Nee, geht ja nicht. Also, was nehmen Sie wahr, wenn Sie Kreise machen? Die Fläche. Okay. Also, wenn Sie sagen wollen, was weiß ich, das hier, dieser Kreis, da ist es doppelt so teuer wie hier, dann dürfen Sie nicht den Radius des Kreises doppelt so groß machen, sondern, Ihr Kommiliton hat es genau gesagt, eigentlich die Fläche und damit Wurzel 2-fache Radius, was ja quadratisch angeht. Ja? Okay. Aber auch da spielt Ihnen jetzt Ihr visuelles System wieder einen Streich. Also die richtige Größe wäre bei der Fläche etwa 1,7. Nicht 1,414, Wurzel 2. Ja, also die zweite Wurzel aus 2, ja, sondern ein bisschen größer. Ihr Wahrnehmungssystem ist schlecht. Sie müssen es kennen, um da die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Also etwa immer Verdoppelung, Stufe 1,7. 1,7 Radius. Ist verrückt, aber ist so etwas, ja, was man auch bestimmen kann. Das heißt, wenn Sie Leute jetzt fragen, okay, wie groß ist die Skala, ja, können Sie ja Tests machen, subjektive Tests, wunderbar im Labor zu machen, im Usability-Labor, dann würden Sie auch rausfinden, okay, das muss in etwa 1,7 sein. Gut. Ja, hier ist das jetzt nochmal so beschrieben. Die rechte Visualisierung ist effektiver, da die Größen der Kreise direkt die richtige Assoziation erwecken. Und das ist links überhaupt nicht so. Nächste Frage ist, wie groß müssen die sein? So. Also das Effektivitätskriterium gibt Aufschluss darüber, wie die Fähigkeit einer Darstellungsform ist, die in ihr enthaltenen Informationen zu veranschaulichen und auf intuitive Weise, das heißt auf den ersten Blick, die richtige Message zu verkünden, zu vermitteln. Also man sucht im Allgemeinen nach einer möglichst effektiven Darstellungsform. Und das ist keineswegs ein kleines Problem. Es ist nicht immer Stabdiagramm, Säulendiagramm. Auf Kreisdiagramm komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also, ja. Und nicht immer, auch das muss man in Erwägung ziehen, ist die effektivste Visualisierung auch die beste Wahl, weil manchmal spielt die Angemessenheit da entgegen. Gut, und die Angemessenheit nochmal, da zählen nicht nur Technologiekosten, also 3D können wir alle erzeugen. Schauen Sie sich an, was die Computerspiele auf Ihrem Laptop und so weiter leisten. Das ist heute gar kein Kostenfaktor mehr. Es ist sowieso da. Sie können sich gar nicht gegen die Grafikleistung wehren. Also das ist nicht der wirkliche Kostenfaktor, die Technologiekosten. Es geht um zeitliche Faktoren. Wenn nur Sie oder nur Ihre Freundin die Empfänger sind, ja, dann zählt die Erstellungszeit natürlich genauso wie die Lesezeit. Machen Sie allerdings eine Visualisierung für 1 Million Leser in einer Zeitung, sollten Sie mehr investieren bei der Erstellung. Ja? So, bis Sie das Optimum gefunden haben. Die kognitiven, die Verarbeitungskosten, können Sie es unmittelbar wahrnehmen? Oder müssen Sie, wie Sie es eben auch gesehen haben, hängt natürlich immer, die Angemessenheit hängt immer mit der Effizienz auch zusammen. Die physische und der psychische Aufwand, die Belastung für den Benutzer sind natürlich alles Fragen. Das nur mal so als Anmerkungen. Ich will noch mit Ihnen einen kleinen Diskurs machen in the Gallery of Data Visualizations, die von Michael Friendly zusammengestellt ist. Sie haben hier auch den Link. Und ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen, weil wir nur ein paar Beispiele daraus betrachten. Ja? Das ist eine einfach eine Website, die sich lohnt, mal anzuschauen. Er ist von Haus aus, ich glaube, Psychologe und hat also Methoden vor allen Dingen gelehrt. So. Und jetzt sind Sie ein bisschen gefordert. Also diese Visualisierung gab es. Okay. Hat irgendjemand gemacht? Was wollte dieser Mensch uns transportieren?
Also irgendwo geht das so zwischen plus 0, ja, weiß ich, ablesen ist schwer in dieser Grafik. Also was ist das Problem an dieser Grafik? Unten stehen offensichtlich ein paar Stoffe, also Magnesium, galvanisierter Stahl, Zink, Aluminium und so weiter. Bis rechts Graphit, ja. Okay, die sind da irgendwie aufgereiht. Haben sie alle in Chemie gemacht. Das ist nichts anderes als, habe ich gar nicht hingeschrieben, was es ist. Aber ich weiß nicht, wie heißt es jetzt genau? Also dieses Potenzial, was da, wie man Batterien bauen kann, da braucht man Stoffe unterschiedlichen Potenzials. Also dieses, und das ist da einfach aufgeschrieben. Und was ist schlimmer an dieser Grafik? Die Frage ist, das ist eine lineare Reihe. Ja? Dieser Kerl hat irgendwo vielleicht ein Excel gehabt oder irgend so etwas. Und hat gesagt, das fordere ich jetzt mal heraus. Und er hat überhaupt nicht begriffen, dass er damit nur irritiert. Was soll 3D da? Es ist eine lineare Größe. Es ist nicht eine Größe über einer Fläche. Das ist Quatsch. Die Perspektive und die starken perspektivischen Linien, die stören nur. Da haben sie sich auch am Anfang überlegt, was soll das? Also was will mir der Autor damit sagen? Auch dieses Bild wieder induziert kontinuierliche Werte. Genauso wie in dieser einen Grafik, die wir auch schon hatten. Obwohl es nur genau für diese Stoffe die Werte angegeben sind. Ja, es ist nichts Kontinuum. Es gibt kein Kontinuum zwischen Magnesium und galvanisiertem Stahl. Das ist einfach Quatsch. Da ist nichts dazwischen. Und außerdem, es ist so gut wie gar nicht ablesbar. Die Beschriftungen passen dann auch gar nicht dazu. Also was ist jetzt Magnesium? Ist das jetzt diese Linie? Hier, ist es die Linie? Oder ist es die Linie? Also gar nichts können Sie daraus ablesen. Es ist nur schlecht. Okay? So eine Darstellung, die dann anders ist, wäre wesentlich besser. Jetzt hier in der Auflösung nicht passend, aber einfach, okay, angeordnet, wo liegt dieser Bereich? Wunderbar. Jetzt Thema Tortendiagramme. Ein wunderschönes Diagramm, oder? Das wollten Sie doch immer schon mal sehen. Es ist nicht so, dass das nicht Leute gemacht hätten. Es gibt solche Idioten. Ja? Also 100 Felder in einem Tortendiagramm. 7. 7. Viel mehr darüber nicht. Da hat doch keiner mehr was von, oder? Sehen Sie es nicht? Das ist kompletter Quatsch. Das sehen wir jetzt gleich, ja, es könnte noch schlimmer sein, ja. Also es ist kaum etwas, was sich nicht... Jetzt überlegen Sie mal, also das ist aus einer Veröffentlichung von Microsoft, was Microsoft uns damit sagen will mit diesem Bild. Ist doch wunderbar, hat jetzt Schatten. Sie sehen, dass es auf der weißen Fläche liegt. Aber was ist die Aussage? Features by Version Edit. Okay. Es könnte sein, dass Microsoft meint, die Anzahl der Features, die in den verschiedenen Word-Versionen von Word 1.0 bis Word, kann ich jetzt gar nicht lesen, 2003, die da drin waren. Da sind inzwischen viel mehr gekommen. Aber das so darzustellen, Das war 1997, 98. Ja, da hatten sie genau gerade dieses schattierte Torten, dieses 3D-Tortendiagramm in ihrer Software drin und prompt haben sie es vollkommen blödsinnig benutzt. Also von ihrer eigenen Technologie schlicht und einfach erschlagen. Eigentlich richtig, richtig dumm. Aber ist schon mal so. Aber nicht nur die, also mit Kreisdiagrammen, da findet man tolle Beispiele. Also hier zum Beispiel Fox, Nachrichtensender, ja. Also wenn ich mir das so, der Kreis hat bei denen so 193%. Finde ich einfach genial. Ja. Also ja, ich kann da nichts zu sagen, ich weiß nicht. Ist aber nicht etwas, was künstlich, also was ich mir ausgedacht habe, sondern was gesendet wurde. Ja.
Das zeigt ja auch wieder schön das Problem, wenn man da Perspektive benutzt.
Also auch
der Bereich, der erheblich kleiner eigentlich sein sollte, scheint ja größer zu sein.
Ja, das kommt auch noch dazu. Also gerade wenn Sie vorne in die Perspektive, da kann man wirklich einen Lügenfaktor, obwohl man kann nur so ein bisschen lügen damit. Ja. Also das ist nicht perfekt. Da gibt's. Aber ich will Sie ja nicht zu Fälschern ausbilden. Eigentlich. Das ist für mich das beste Tortendiagramm. Ach. Und vor allen Dingen auch aussagefähig. Weil Sie können mir jetzt sofort sagen, welchen Anteil ich schon gegessen habe, in Prozent. Ja. Man kann es sich überlegen, aber auf jeden Fall ist es ein echter Pie-Chart. Also da kann keiner was zu sagen. Das wäre jetzt die Überlegung, wie viel Prozent habe ich schon gegessen? Okay. Und jetzt mit dieser Grafik, das sollte da gar nicht stehen. Dann lassen Sie uns doch jetzt mal zusammen erarbeiten, was uns der Autor, wir können die Zahlen nicht lesen, das ist blöd, ich hätte es vergrößern sollen. Was uns der Autor damit sagen will. Okay, ja, aber das will er uns nicht sagen. Das ist richtig. Ich sage es, ich löse es gleich auf, weil das ist so blöd. Aber es wurde veröffentlicht an einer amerikanischen Universität. Okay. Und das war die Altersstruktur der eingeschriebenen Studierenden. Das sollte nämlich nicht mehr sagen, als dass 1972 das Durchschnittsalter 28 Jahre war, 73 29,2, dann 32,8. Warum so hoch? Gut, okay, kann man sich überlegen. Aber genau das war die Message. Ja? Von 1972 bis 1975, wie entwickelt sich die Altersstruktur? Und da ein solches Bild so zu machen, ist schon eine Kunst. Ja, erstmal hat das gespiegelt. Das Double Coding hat er vielleicht gedacht, der Idiot. Also,
ja, ist ja nicht mal ganz gespiegelt.
Doch, es ist genau gespiegelt.
Wenn man sich den vorderen Bereich anguckt, ist das, also der hintere ist auf jeden Fall gespiegelt, aber
naja, es ist alles dreidimensional dargestellt, aber die Werte selbst sind einfach, also nicht eins zu eins das Bild gespiegelt, sondern die Werte gespiegelt. Ja? Also vollkommen hirnrissig. Kommt ja keiner drauf. Ist meine schöne bunte Grafik. Die Farben sind vollkommen irrelevant. 3D ist absolut nutzlos hier. Also selbst wenn Sie die Zahlen lesen könnten, aber das Bild ist, glaube ich, nicht scharf genug, dass man das wirklich lesen kann. Und ich es einfach vergrößern könnte, ich kann es ja nochmal gerade versuchen. Ja. Los. Ja. Ja, so kann man schon ein bisschen mehr sehen. Ne? Sie können gar nichts sehen. Warum machen wir das jetzt? Also jetzt, aber die Zahlen kann man wirklich schlecht lesen. Also das ist, ja, das ist einfach idiotisch. Ja? Also bitte, bitte, wenn so eine Darstellung, solche Werte, wie rechts dargestellt, ist genau das Richtige. Und nicht alle ihre Möglichkeiten und schon gar nicht in 3D. Also 3D, nur in ganz wenigen Fällen eine gute Visualisierungsraum. Weil in 3D gehen ja auch immer normalerweise Informationen verloren und hier induziert es etwas, sie suchen etwas, was schlicht und einfach nicht da sein kann. Ja? Okay. Ja, aber ich habe auch noch eine gute Nachricht ganz zum Schluss für Sie. Natürlich, gerade für uns sind die Hauptqualitätskriterien Effektivität, Effizienz und Angemessenheit nie vergessen. Leider haben wir dafür keine akzeptierten Beschreibungen dieser Größen. Ja, also, dass man sagen kann, okay, ich kann sie messen, haben wir leider nicht. Assistenzsysteme sind möglich, aber versuche ich auch seit 25 Jahren. Man kommt so nicht so richtig auf einen grünen Zweig. Sie können zwar gravierende Fehler vermeiden, ausgebildete Menschen sind mir aber lieber. Und gute Visualisierungen ist und bleibt eine Kunst. Und ich hoffe, dass Sie im Laufe dieser Veranstaltung da etwas zugelernt haben. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass Sie, wenn Sie diese Kenntnisse einsetzen können, später mal im Beruf, dass Sie davon auch profitieren werden. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon gezeigt habe. Welche Geschichte erzählen diese Bilder? Ja? Genesis. Bitte? Genesis. Das ist die Genesis, ja. Die erste Zeile, Klappe am Anfang, schuf, also Gott schuf, arbeitete, Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Ja. Okay, so können Sie weitergehen. Sie sehen aber auch die Grenzen der Visualisierung. So eine Sprache, ja, ist zwar möglich, so ein Alphabet, aber ja, doch sehr aufwendig zu lernen. Damit haben wir alles, Chancen und Risiken gesehen, und ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken. Danke.